Das ist der Erzieher und Leb Podcast zum Thema Improvisationstheater. Das war jetzt lustig, weil wir so lange überlegt haben, wie nennen wir die Sendung?
Wie nennen wir?
Impro-Theater, improvisieren, Improvisationstheater.
Improv.
Improv. Und jetzt haben wir uns für die korrekte Bezeichnung, oder ich habe mich für die korrekte Bezeichnung Improvisationstheater entschieden. Wir haben uns also mal gedacht, weil wir zwei ja Impro-Theater-Spielerinnen sind, dass wir mal darüber reden, was das eigentlich ist.
Was ist das eigentlich?
Ja, Frau Lieb, fangen Sie mal an.
Ja, also Improvisationstheater im Jahre 2. Ich finde das deswegen auch so witzig, weil wir ja ganz oft gefragt werden. Wie geht das eigentlich? Was ist das eigentlich? Ist das so wie Stegreif? Ist das Stegreif? Ist das so wie Commedia dell'arte? Was macht ihr da eigentlich? Wie viel Text schreibt ihr euch? Wie viel Prozent von dem arbeitet ihr mit Baukastensystem? Habt ihr da so Baukastensystemmäßig Blocks, die bla 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 bla? Und ich habe mir gedacht, jetzt aber ein für alle Mal
die ultimative Erklärung.
Die ultimative Antwort.
Quasi der Brockhaus
yes.
Forever wird es jetzt, na, unsere Folge.
Oder eben nicht Brockhaus, genau das Gegenteil, eine Twitter-Meldung, was das ist.
Ah ja, genau.
Weil
Brockhaus für die Jüngeren,
das
war mal ein Lexikon, das jeder Mensch haben wollte.
Aber gibt es zum Beispiel eine Frage, die du echt nicht mehr hören kannst nach so einer Show? Oder wenn jemand dich darauf anspricht auf Impro-Theater, gibt es da etwas, das dich...
Nein. Nein? Weil ich denke mir immer wieder, ich finde es erstmal ein super Kompliment, wenn jemand sagt, was habt ihr da vorbereitet? Oder das ist schon vorbereitet gewesen. Und das andere finde ich immer noch super, dass es einfach Leute gibt, die keine Ahnung haben, was Impro-Theater ist und dann neugierig fragen, wie macht ihr das, wie kommt es dazu? Ja. Ich meine, tatsächlich höre ich es nicht gern, dass jemand sagt, Stegreiftheater, auch wenn das halt das bekanntere Format ist, weil es früher diese legendäre Liebe Familie im Fernsehen gab. Für die ganz Jungen unter euch, das war eine Sendung, wo eben im ORF, es wurde improvisiert, allerdings nur die Dialoge. Die wussten immer ganz genau, was ist die Handlung und das ist der Unterschied. Im Stegreiftheater wissen sie, was ist die Handlung, was passiert da genau.
Wer spielt was?
Genau. Was wir ja nicht
was
wissen.
Was wir nicht wissen. Ja. Also das soll auch nicht, ich finde das auch ganz wichtig zu sagen, das eine ist nicht besser als das andere.
Genau.
Es sind einfach zwei verschiedene Arten mit der Improvisation umzugehen. Denn Stegreif an sich ist für mich, also das ist schon ein, ich würde mir schwer tun, Stegreif selber zu spielen, weil ich es gewohnt bin, mir meine Regie, meine Dramaturgie, meine Figuren in der Sekunde einfallen zu lassen. Beim Stegreif musst du dich schon dran halten, weil die Geschichte muss ja an ein gewisses Ende kommen. Es gibt Szenen, es gibt ja Auftritte ab. Also es ist ja schon ein Stück, aber man hat die Freiheit des Texts und man darf und kann extemporieren, irgendwo anders hinspazieren, aber man muss an bestimmte Punkte wiederkommen, sonst geht das Stück nicht weiter.
Wobei das für mich jetzt zum Beispiel bei manchen Impro-Theater-Formaten, die wir spielen, zum Beispiel mit Theaterworks habe ich ein Schulformat, die Berufswahlshow, wo wir natürlich wissen, was wir vermitteln wollen und da geht es um die Geschichte von einem Mädchen und einem Burschen, die halt überlegen, was sollen sie beruflich machen und da weiß man, also wir wissen die Stationen dahin, hängt natürlich immer davon ab, was für Berufswunsch wird dann genannt und wie gehen wir damit um. Also da haben wir zumindest eine Ahnung bei unseren Konzepten, wo geht's hin, aber natürlich nicht genau die Handlung, wer spielt was.
Und ihr wisst eben auch nicht, wer spielt was, genau.
Genau.
Das ist auch so ein Punkt. Ich finde, der Georg Bauer von den Dritten, der hat das ganz gut formuliert, unlängst einmal. Es ist wie, Impro-Theater hat sehr viel damit zu tun, dass man Spielzüge, Regeln, ein Reglement, ein Regelwerk, sage ich jetzt einmal, trainiert und kann. Und dann muss man es umsetzen. Und das ist genau wie Fußball, hat er, glaube ich, gebracht als Beispiel. Du übst, du trainierst, aber natürlich weißt du während des Matches nicht, ob den Trick, den du gerade gelernt hast, ob du den anwenden wirst können, ob der Gegner genau dorthin läuft, wo du hin willst, dass er läuft, damit der Trick 17 funktioniert oder keine Ahnung. Also das heißt, wir lernen und üben Formate, wir lernen und üben Spielzüge, aber wir wissen nie, brauchen wir sie, brauchen wir es nicht. Wir trainieren uns eine Kondition an, in dem Fall. Das heißt, wir sind gut in der Aufmerksamkeit halten, wir sind gut im Zuhören, wir sind gut im Sachen umsetzen. Aber wann ich wo wie wem zuhöre und wann wo wie wer einen Spielzug setzt, das wissen wir nicht. Und ich glaube, das ist eine Analogie, die ich ziemlich bildlich gesprochen gut finde. Weil es gibt ein Reglement, es gibt ein Regelwerk, du kannst nicht, bestimmte Sachen darfst du nicht machen, du darfst den Ball nicht in die Hand nehmen und so weiter. Mhm. Und das ist bei der Impro ähnlich. Es gibt Sachen, die darf man unter Anführungszeichen nicht. Aber wie es dann wirklich ausgeht, wissen wir nicht.
Das ist mir sehr wichtig, was du jetzt gesagt hast, weil letztes Jahr war ich mal bei einem Workshop und dann hat jemand gesagt, was ich so mag an Improvisationstheater, da gibt es keine Regeln. Das stimmt nicht. Also für mich ist es ganz wichtig, klar gibt es einen Rahmen, so wie es im Jazz, ja, wenn die Musiker und Musikerinnen miteinander improvisieren, auch die haben Regeln, damit es gut funktioniert. Weil wenn dann manche Leute glauben, boah, ich kann nur Wildwest machen und man ist nicht aufeinander eingespielt, das sind dann manchmal so Impro-Shows, wo ich mir denke, genau, jetzt hast du eigentlich das Angebot von deinen MitspielerInnen nicht aufgenommen. Mhm. Und darum ist es wichtig zu sagen, wir bereiten uns so genau vor, dass wir dann innerhalb dieser losen Rahmen oder dieser losen Regeln dann sagen können, aber jetzt reagiere ich im Moment, weil ich weiß, worauf kommt es an. Mhm. Und jetzt höre ich halt der anderen Person zu. Mhm. Und wir merken es eh, manchmal geht es uns ja so, wenn wir Fake-Off spielen, dass wir uns mit Namen ausstatten und die dann nicht vergessen. Oder ich denke mir, ich bin jetzt die Figur, dann sprichst du mich anders an und denke mir, ich bin doch eine andere Figur. Und dann heißt es halt schnell einmal switchen. Aber genau das macht es natürlich spannend. Oder wir sehen halt manchmal diese Situation, wo wir beide zum Lachen anfangen.
Ja, total. Und ich glaube, was halt auch etwas ist, das, glaube ich, hilft, das besser zu verstehen, ist, es gibt diese sogenannten Formate, diese sogenannten Spielformate, die man... Es gibt Spielformate, die dauern eine Minute und es gibt Spielformate, die können abendfüllend sein. Mhm. Und es ist weder das eine besser als das andere. Genau. Auch da, es gibt wahnsinnig lustige Game-Shows, wo es quasi wirklich sehr, sehr kurz, kürzeste Geschichten sind. Und dann gibt es aber auch Langformen, die, es kommt auch manchmal aufs Team drauf an. Manche Teams spielen lieber kurze Formate, manche Teams lieben Langformate. Und auch da ist es nach Gusto verschieden, auch fürs Publikum, wem was besser gefällt. Aber es ist, ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen, naja, aber da habt ihr euch schon vorher was ausgemacht. Nein, das würde uns den Spaß verderben. Mm. Ich finde das, also die Vorstellung, dass ich vor der Impro-Show weiß, ich werde jetzt in der nächsten Geschichte deine Mutter spielen, stresst mich.
Ja, wenn du meine Mutter spielst, um Gottes Willen.
Aber es ist, es ist, weil dann fängst du an nachzudenken. Mm. Wie ist die dann? Wie lege ich die an? Was sagt die? Was könnte denn der Witz sein? Und sobald du das machst, bist du eigentlich schon verloren, weil deine Spielpartnerinnen und Spielpartner werden möglicherweise nicht so agieren, dass du das alles ausspielen kannst. Mm. Und das ist das, was für viele Leute, glaube ich, wahnsinnig schwer vorstellbar ist, dass man Freude hat im Nichtwissen. Mhm. Die Vorstellung zu wissen, ich muss jetzt das erfüllen, ist für mich als Spielerin wesentlich schlimmer, als zu wissen, keine Ahnung, was ich jetzt bin. Mhm. Wir werden es dann sehen. Ich werde dir zuhören und dann wird sich das daraus ergeben.
Wichtig halt, genau was du jetzt sagst, diese, es wird sich schon ergeben. Mhm. Diese Grundprinzipien der Improvisation, ich glaube, die werden wir in Zukunft alle mehr brauchen. Mhm. Also ich bin überzeugt, Improvisationsfähigkeit ist die Fähigkeit der Zukunft, weil was wir brauchen ist eben nicht zu weit vorausdenken, nicht für die anderen vorausdenken, darauf vertrauen, mir wird schon was einfallen und wenn mir nichts einfällt, fällt der anderen oder den anderen etwas ein. Dann dieser Mut, auch eine Entscheidung zu treffen, weil in der Improvisation, wenn jemand nur Fragen stellt oder nur banal oder nur sich nicht traut, konkret zu werden, dann wird es auch manchmal schwierig in Szenen. Also es sind, und dieses Zuhören und Zuschauen, ich meine, das ist, glaube ich, die allerwichtigste Fähigkeit, die wir alle trainieren sollten, weil das geht verloren, weil wir natürlich unsere Aufmerksamkeit, und das merke ich ja bei mir, wie gut kann ich zuhören, wenn jemand zu mir am Telefon spricht? Wie oft daneben noch am Computer irgendwas machen. Und wie gut schaue ich auch zu, wenn jemand etwas macht. Und das liebe ich, dass wir das seit mehr als 20 Jahren trainieren, wir zuhören und zuschauen. Und manchmal passiert es aber genauso, dass es uns nicht so gut gelingt.
Natürlich, weil es ja auch eben Tagesverfassung ist, wie konzentriert bin ich oder wie gut kann ich mich jetzt auf die Geschichte einlassen. Ich finde, einen Punkt, den du gebracht hast, den finde ich wahnsinnig gut, nämlich ich kann nicht davon ausgehen, dass mein Gegenüber so reagieren wird, wie ich das gerne möchte. Mhm. Ich darf nicht glauben, dass nur weil ich die Geschichte wunderbar hergehe, ich habe etabliert, wir sind in einem Garten und da zwitschern die Vöglein und in meiner Wahrnehmung wird das jetzt eine wunderschöne Szene. Ich kann nicht davon ausgehen, dass du als Fee auftauchst oder als weißer Hase.
Ich wäre jetzt mit einem Bagger gekommen.
Eben, dann kommst du mit einem Bagger und quasi machst das, was ich gerade so schön aufgebaut habe, mir privat kaputt, weil das bin ich dann privat beleidigt. Und wenn man das schafft, sich davon zu lösen und zu sagen, ich mache diese Welt auf und dann schau mal, was passiert. Vielleicht kommst du als Häschen, aber vielleicht kommst du mit dem Bagger und dann, wenn es soweit ist, reagieren wir und dann spielen wir weiter. Seit ich das gelernt habe, liebe ich es so, wenn es ganz anders wird, als ich es mir eigentlich gedacht habe, weil ich dann sofort wieder im Moment bin. Mhm. So, also sobald du mit dem Bagger kommst und ich habe mit dem Häschen gerechnet, muss ich wirklich sowas von gut aufpassen, weil meine Geschichte in meinem Kopf auf einmal nicht mehr relevant ist.
Vielleicht komme ich aber auch als Häschen mit dem Bagger.
Das umso besser.
Ja, und dann doch der Häschenbagger.
Der Häschenbagger.
Ja? Vielleicht also, spielen wir das in der nächsten Fake-Off-Show.
Das werden wir bis dahin wieder vergessen.
Schade, ja.
Apropos, die nächste Fake-Off-Show ist am 7. März.
Genau. Das ist und dann am 18. April ist schon die letzte Saison.
Der Saison. Ja, genau.
Aber wir spielen dazwischen auch noch einmal eine Game-Show.
Ah ja.
Die improvisierte Late-Night-Show im Rettenbach am 15. April.
Jawohl.
Aber das jetzt nur als kleine Werbung zwischendurch für uns. Also, was ich auch noch sagen wollte, diese Improvisation, wie sie überhaupt dazu gekommen ist. Ja? Also weil Keith Johnston war ja ein wichtiger Lehrer oder Trainer für Improvisationstheater und den Hintergedanken finde ich so interessant bei ihm. Er war ja Lehrer und sein Anliegen war, den Unterricht interessanter zu gestalten und deswegen hat er sich diese Impro-Games auch einfallen lassen, auch um als Lehrer oder Lehrerin frisch in eine Klasse gehen zu können. Und das Schöne, was ich auch mag, wenn es ehrlich gespielt wird, sind eben so Wettbewerbe, denen er den Zahn gezogen hat. Also wo er eigentlich sagt, wir machen einen Showkampf, so wie beim Wrestling. Und unser Ziel ist bei einem Wettbewerb nicht, dass wir wirklich gewinnen, sondern das Publikum unterhalten. Woran man dann merkt, dass in Wirklichkeit sich dann manchmal schon dieser Siegeswille und ich will da jetzt gewinnen. Deswegen mag ich heutzutage nicht mehr so gerne einen Wettbewerb. Aber eigentlich manchmal funktioniert es super und ich denke mir, es ist völlig egal, wer gewinnt. Es geht nur darum, einfach eine gute Show zu spielen. Oder den Unterricht auf eine gute Art und Weise zu gestalten.
Ja, wir dürfen jetzt nicht ins Bildungsthema gehen, weil sonst kriege ich so einen Wut.
Okay.
Nein, weil das, also ich hatte einen Professor an der Pädagogischen Akademie damals noch. Und wir als Gruppe für Englisch hatten tatsächlich eine Zeit lang eine Doppelstunde, es hieß Theater oder einfach nur so ein Ding, dramatisches Spiel, keine Ahnung, wie es geheißen hat. Und in Wirklichkeit haben wir ganz viel Impro gemacht. Und das hat aber nur unsere Gruppe gehabt. Die Mathematikerinnen und die Deutschleute hatten das nicht. Zumindest in meiner Erinnerung die Deutschleute auch nicht. Weil vielleicht, ja, egal. Das wird natürlich an einer Hochschule nicht gemacht jetzt, an der pädagogischen Hochschule. Also bitte, berichtigt mich, ich hoffe, ich habe nicht recht.
Nein, es wäre aber super, wenn es gemacht wird.
Es wird Theater und alles, was mit Kommunikationstrainings zu tun hat, als Orchideenfach gesehen. Ich finde es abscheulich, das Kreativfach, ich bin überhaupt gegen Noten und ich bin aber noch viel mehr dagegen, dass man kreative Prozesse bewertet, dass Kinder in Zeichnen einen Zweier bekommen.
Ja, okay.
Oder dass, so wie es an der Schule meines Sohnes passiert ist, der Werklehrer zu den Kindern sagt, das schaut scheiße aus.
Nein.
Was sie gerade gebastelt haben. Ich könnte mich entleiben.
Na, furchtbar.
Und zwar nicht, weil ich mir denke, alles ist schön, alles, was Kinder produzieren, ist wunderbar, aber dazwischen gibt es ja ganz viele andere Sachen und ich kann doch bitte nicht kreative Prozesse bewerten mit einer Ziffernote. Siehst du, ich reg mich auf, ich muss...
Aber das ist keine Bewertung, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil das ist ein völliges Fehlverhalten in der Kommunikation, wenn man sagt, das ist scheiße. Ja?
Das schaut halt scheiße aus.
Ja, ist dasselbe. Es schaut scheiße aus, sage ich zu niemandem. Ja. Was ist das für eine Feedback-Kultur? Darüber müssen wir natürlich reden. Und das ist auch etwas, also zum Beispiel im Improvisationstheater, es ist, wir lernen natürlich aus den Fehlern. Ja? Es gibt ja diesen schönen Grundsatz, Scheiterheit und glücklich scheitern, was aber nicht heißt in der Improvisation, es ist uns wurscht, ob die Show gut wird oder nicht. Ja. Nein, das ist es nicht. Sondern manchmal redet man dann, ah ja, das sind Skills, an denen arbeiten. Mhm. Denkt man dran, wir zwei, wenn wir sagen, ah ja, da passiert uns das und wir sollten wieder Training machen, um zu schauen, fangen wir früher mit den Geschichten an und so weiter. Aber was wir lernen davon, aber es wird nicht nachher gesagt, du hast das nicht gemacht und da hättest du doch, weil das bringt nichts.
Also gibt schon, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die das machen, die in der Pause dir dann sagen, welche Fehler du gemacht hast. Das sind für mich Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich dann nicht mehr arbeiten möchte.
Genau, mit denen spiele ich nicht.
Das ist nicht mehr lustig. Ja? Also lustig ist jetzt nicht nur freudvoll, sondern es ist sinnlos und auch falsch, in meinen Augen, jemandem zu sagen, wo oder was falsch war. Noch dazu, wenn es um die Improvisation geht.
Weil es nie wieder kommen wird.
Weil es nie wieder kommen wird, weil es wurscht ist, ob die Szene gut war oder nicht. Aber nicht wurscht im Sinn von, wie du sagst, es ist uns egal, sondern wurscht im Sinn von, ah, ich erkenne, da ist jetzt eine Technik, an der wir trainieren können. Wir könnten da hinschauen, warum kam es zu diesem Missverständnis auf der Bühne? Lass uns das doch trainieren. Das wäre für mich eine angemessene Reaktion. Und es ist natürlich auch so, dass viele Menschen, die sich beginnen, mit der Improvisation auseinanderzusetzen, die mal einen Workshop machen, vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie das war, meine ersten 2 Jahre Impro-Theater, habe ich mir gedacht, ich bin die Königin der Welt, absolut. Impro, ich habe alles verstanden. Das ist das, wie gut bin ich? Ich glaube ja gar nicht, wie spontan und toll ich bin. Und dann gibt es meistens einen Einbruch. Irgendwann merkt man, ah hoppala, was ich gerade gemacht habe, die ersten 2 Jahre, war mich selber unterhalten. Mich selber erfreuen an dieser Freiheit, die man auf einmal hat, die ich so stark gespürt habe. Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt in der Entwicklung der eigenen, dass man merkt, ah, das ist schon noch mit Arbeit verbunden. Ich muss da schon trainieren. Ich muss mir schon überlegen, was für Figuren stelle ich denn auf die Bühne? Welche Formate taugen mir? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Also ab da merke ich, hatte ich dann so den Knick, eine Impro-Krise, als ich gemerkt habe, ich bin doch nicht, es ist doch nicht so. Also da, ich kriege keine Krone aufgesetzt.
Es ist nicht jede Szene ein Burner, den man gespielt hat.
Und, ja,
also, ja, genau. Ja, ich meine, das habe ich alle paar Jahre oder immer wieder habe ich diese Krisen, aber ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch total schön, mit Menschen Impro-Theater-Workshop zu machen oder in meinen Redeauftrittstrainings, ja, verwende ich diese Methoden Improvisationstheater und den Leuten wieder etwas zurückgeben, nämlich dieses Gefühl, wow, ich kann spontan sein. Ich kann etwas aus mir entstehen lassen, weil ganz viele Leute in meinen Seminaren, die sagen, oh, ich bin nicht spontan, das kann ich nicht. Ja? Das sind so Glaubenssätze. Und wenn man dann einfach mit einfachen Methoden arbeitet und sie sehen, wow, was kommt da aus mir raus, das liebe ich total, weil es für mich auch deswegen ein Instrument des Empowerments ist. Das heißt nicht, dass jede Person, die einmal einen Impro-Workshop gemacht hat, deswegen eine Profi-Impro-Spielerin werden soll oder so. Aber einfach für sich zu erkennen, was ist das für ein Spaß, sich selber zu ermächtigen, zu sagen, ta, ich spiele heute eine Szene, ich improvisiere. Das liebe ich. Also jetzt einfach in dem, mit dem Unterschied, also wir machen es seit mehr als 20 Jahren. Ja, ich glaube, du machst es ein bisschen länger als ich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange.
4 Monate länger als du.
Ja, manchmal merkt man das.
Ja, ja, das heißt, ich versuche dir immer wieder rückzumelden, dass diese 4 Monate wirst du nie aufholen. Ja. Natürlich. Und ich finde es immer so lustig, wenn Leute sagen, ich kann nicht improvisieren. Weil ich mir denke, du lebst dein Leben. Keines deiner Gespräche, die du in deinem Leben führst, sind geskriptet. Wir improvisieren ununterbrochen. Jedes Telefonat, jede Kommunikation, jede Interaktion ist improvisiert. Wir können alle improvisieren, was viele nicht können. Ist es auf der Bühne machen, aber das ist wieder was anderes. Aber sich einlassen auf ein Gespräch kann, also da gibt es schon Ausnahmen, aber die meisten von uns können ein Gespräch führen, was frei ist. Und das heißt, wie irre, welche Muster haben wir eintrainiert, dass wir glauben, dass wir nicht improvisieren können?
Also ich glaube, es hängt in erster Linie damit zusammen, und da sind wir fast wieder bei deinem Bildungsthema, dass natürlich alles, was wir tun, wird bewertet. Ja. Ja? Und deswegen ist so dieses, okay, ich bereite mich vor, ich sage nur das, was ich vorbereitet habe, weil dann kann mir nichts passieren. Ja. Was natürlich nicht stimmt, ja. Ja, kann man genauso gut bewertet werden. aber da wurde auch so diese Lust genommen, an dem im Moment zu sein und zu reagieren auf die andere Person, wenn ich eben nicht so übervorbereitet bin. Also ich glaube da ganz viel, wenn man sagt, ich möchte mal wieder eine Freiheit erlangen im Leben, dann unbedingt einmal Impro-Theater selber ausprobieren. Einfach mal zu sehen, wie ist es, wenn ich auch wieder mal so kindisch sein darf. Also was ich sehr mag am Improvisieren, dass man ja so blöd auch sein darf und lustig oder einfach irgendwie völlig skurril sein darf, was im Alltag ja, kann ich das nicht machen, ich kann nicht zum Billa gehen, oder könnte ich ja, aber die arme Billa-Verkäuferin, wenn ich der jetzt irgendwie so ganz komisch komme, wie ich sonst mache, aber einfach dieses Kindliche zurückbringen. Und wenn ich Kinder beobachte, und das liebe ich, die lieben auch Impro. Mhm. Warum? Weil sie selber so spielen. Wenn man denen zuhört, wenn die Geschichten erfinden, die haben eine Assoziation und dann verknüpfen sie sie mit der nächsten und dann das nächste und das macht alles Sinn in ihrer Welt.
Anita, ich sag dir was, wir brauchen einen Teil 2. Wir beenden hier und nächste Woche gibt es eine zweite Folge Impro, denn ja, es gibt noch so viel zu sagen.
Okay.
Bidi, 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 bidi.
Das war der Erzieher und Leb Podcast zum Thema Improvisationstheater.
Diddle, 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 diddle.